So ein Fest zu feiern ist doch einfach eine schöne Sache, dass wir heute miteinander so ein Fest feiern können, sogar mehrere Familien zusammen. Also wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, Corona-Zeiten, da haben wir genau das vermisst, ja, dass man zusammenkommen kann. Da haben wir Feste in abgespeckter Version gefeiert, wenn überhaupt. Und jetzt sind wir froh, dass wir es wieder feiern können. Muss man sich immer mal wieder klar machen, wie besonders das ist, dass wir miteinander Feste feiern dürfen. Ich feiere gern Feste. Wie geht's euch so? Ja? Okay, seid ihr gern Gäste? Ja, als Gast ist nämlich super bei einem Fest. Da kommt man nämlich hin und dann ist schon alles vorbereitet. Ja, da ist meistens was schön dekoriert. Da riecht's vielleicht schon, wenn man in die Nähe kommt, nach einem guten Essen. Man weiß, dass Getränke da sind, im besten Fall sogar die, die man selber gern mag. Und man weiß, dass da eine gute Atmosphäre ist. Vielleicht hat man sich selber auch vorbereitet auf so ein Fest. Auch als Gast muss man ja Vorbereitungen treffen. Man muss sich überlegen, was ziehe ich an? Ja, es muss ja zum Anlass passen. Vielleicht muss man sogar noch Klamotten kaufen. Man überlegt sich vielleicht, ob man was schenkt und hat vielleicht schon was eingekauft. Man hat vielleicht einen Termin verschoben, um dabei sein zu können oder eine lange Anfahrt auf sich genommen. Vielleicht haben manche von Ihnen heute Morgen auch schon früh aufstehen müssen, dass man bei diesem Fest dabei sein kann. Also als Gast muss man sich ja schon auch vorbereiten und was tun. Auf der anderen Seite liegt die Hauptaufgabe bei so einem Fest ja schon beim Gastgeber. Gibt es auch welche, die gern Gastgeber sind hier? Ja, passisch, also. Nicht ganz so viele wie vorher, aber dann doch einige. Gastgeber sein hat natürlich was mit Vorbereiten zu tun, weil da muss man erstmal überlegen, wann feiert man und wo feiert man. Und wenn es dann soweit ist, dann muss man sich überlegen, wie dekoriert man und was gibt's zum Essen und was muss man alles organisieren. Da gibt es manchmal eine ganz schön lange Liste, was da auf einen zukommt, um so ein Fest zu organisieren. Aber ich weiß, dass es einige gibt, die genau das total genießen. Ja, dass man in so einer Festvorbereitung kann man ja sich verwirklichen, da kann man ja aufgehen, da kann man sich ausleben, wenn man so dekorativ und was auch immer programmmäßig da Ideen hat. Und das kann man richtig genießen. Die anderen, für die vergeht da schon die Laune auf so ein Fest, wenn man diese lange Liste sieht, was da alles zu tun gibt. Also wenn man da alleine damit zu tun hat, dann ist es schon ganz schön anstrengend, so ein Fest. Und dann kommt da ganz schön viel zusammen. Auch jetzt für so eine Taufe zum Beispiel für heute, ja, was man da alles vorbereiten muss, mein lieber Scholli. Und da kann es schon sein, dass man sagt, boah, ganz schön heftig. Wir bereiten ein Gemeindefest vor für den September. Und da gibt es natürlich auch Listen, weil wir natürlich auch nichts vergessen wollen und möglichst alles gut hinbekommen wollen. Und wenn man solche langen Listen sieht, dann denke ich schon immer, boah, Wahnsinn, hey, also ganz schön viel, was da zusammenkommt. Hoffentlich vergeht uns da nicht die Lust schon im Vorfeld. Zum Glück ist es bei mir mit dem Vorbereiten bei den Gottesdiensten nicht so, dass mir die Lust schon im Vorfeld vergeht, weil Gottesdienste sind ja auch Feste, die man vorbereiten muss. Und ich bereite das eigentlich total gern vor, wenn man sich überlegen kann, wie gestalten wir den Gottesdienst. Wenn man Zeit hat für die Predigtvorbereitung, dann ist Vorbereiten wirklich was Schönes, was man genießen kann. Und wenn man dazu noch Leute hat, die mit einem vorbereiten, ja, wenn es Musiker gibt, die ihre Sachen spielen und üben, wenn es Leute gibt, die sich überlegen, wie man hier vorne dekorieren kann, dann ist es umso schöner und erleichtert einem die Vorbereitung ungemein, wenn man weiß, man macht es miteinander. Und so ist bei Festen wie Taufen und Hochzeiten, die oft auch, da bin ich oft dienstlich sogar beim Vorbereiten mit dabei. Also bei solchen großen Feiern, da treffe ich mich ja mit den Familien vorher. Mit euch allen habe ich mich getroffen und dann bespricht man, wie macht man das? Wie feiert man diese Hochzeit oder diese Taufe? Oder auch bei Beerdigungen machen wir es ganz ähnlich und organisieren das, wer macht was und so weiter. Aber mir ist immer wichtig, dass bei solchen Vorbereitungen es nicht nur darum geht, das Organisatorische gut hinzubekommen und gut abzusprechen, wie man es jetzt plant, sondern dass wir bei diesen Vorbereitungen auch überlegen, was feiern wir da eigentlich und warum feiern wir was. Darüber unterhält man sich im Taufgespräch ausführlich und auch bei Trauungen überlegen wir uns, was feiern wir da eigentlich, was hat Gott für eine Funktion, für eine Rolle, wenn wir jetzt in eine Ehe gehen oder wenn wir eine Taufe feiern. Und ich finde, das macht die Vorbereitung noch mal viel intensiver und wertvoller, als wenn es nur um Organisatorisches geht. Vorbereiten ist mehr als nur Orga hinzukriegen. Vorbereiten kann auch heißen, zu überlegen, was ist eigentlich der Inhalt von diesem Fest? Was feiern wir heute? Deshalb ist bei der Taufe auch wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Es ist eben mehr als nur Orga. Ich habe uns einen Bibeltext ausgewählt, wo es auch um ein Fest geht, das ihr alle kennt, das wir auch oft feiern. Aber heute geht es mir gar nicht so sehr um die Feier, sondern heute geht es mir um die Vorbereitung, weil ich mir in dieser Predigtreihe für den Sommer den Teil der Vorbereitung vom Fest ausgesucht habe. Und dann lesen wir jetzt mal rein in einen Text, Lukas 22, der fängt nämlich so an. Es kam das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist ein Fest, das damals ganz üblich war. Die ungesäuerten Brote erinnern an die Brote, die man gemacht hat, bevor das Volk Israel aus Ägypten aufgebrochen ist, das ist das Passafest. Also dieses Passafest kommt wie jedes Jahr und dann geht die Geschichte so weiter. Am ersten Tag musste das Passalamm geschlachtet werden. Jesus schickte Petrus und Johannes los. Er sagte, geht voraus und bereitet das Passamahl für uns vor, damit wir es essen können. Da kriegen also zwei von den Jüngern den Auftrag von Jesus, dass sie das Fest vorbereiten sollen. In dem Fall müssen sie nicht überlegen, wann man es feiert, das ist klar, so wie es bei uns an Weihnachten und so auch klar ist, das kommt jedes Jahr, am 14. Nisan wird das Passafest gefeiert. Aber sie müssen überlegen, wo feiern wir es, was braucht man alles für dieses Fest, man muss ein Lamm organisieren, man muss für das Sedermahl alle möglichen symbolisch aufgeladenen Gegenstände organisieren, man muss ein Ei und Salz, Wasser und Bitterkräuter und alles das, was dazu braucht, organisieren. Und diese Aufgabe bekommen jetzt diese Jünger am Tag vor dem Fest. Das wäre für manch einen von uns Stressfaktor hoch 100. Wenn man am Tag vor dem Fest sagen würde, bereit mal ein Fest vor, morgen ist's. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht. Manche Hochzeitspaare, die bereiten ein Jahr lang ihre Trauung vor und ihre Hochzeit. Jesus sagt zu den Jüngern, morgen ist das Fest, bereitet mal vor. Und das war damals auch ein ganz offizieller Teil von diesem Fest schon, dass man diesen Rüsttag hatte. So nannte man diesen Tag. Der Rüsttag gehört schon wie zum Fest dazu. Das war ein Tag, der eben zur Vorbereitung frei war, wo es auch besondere Aufgaben gab. Und zum Beispiel die Erstgeborenen mussten an dem Tag fasten, auch schon in Erinnerung an die Erstgeborenen damals in Ägypten. Also es war schon ein organisierter Tag, der Rüsttag, der Vorbereitungstag zum Fest. Weil es eben mehr ist als nur organisieren. Weil es auch bei diesem Rüsttag schon darum geht, was wir da eigentlich feiern. Und so kriegen jetzt diese zwei Jünger diese Aufgabe der Vorbereitung. Ein Lamm muss geschlachtet werden, man braucht all diese Utensilien und dann muss man auch noch überlegen, wo die Location ist, wo das Fest stattfinden soll. Und da haben die Jünger dann noch ein paar Nachfragen an Jesus, nämlich folgendes. Sie antworteten, wo sollen wir es vorbereiten? Da sagte er zu ihnen, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Menschen begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm bis zu dem Haus, in das er hineingeht. Sagt zu dem Eigentümer des Hauses, der Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann. Er wird euch einen großen Raum im ersten Stock zeigen, der mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles vor. Sie gingen los und fanden alles genau so, wie es Jesus ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passamahl vor. Was für eine coole Erfahrung, liebe Gemeinde, die die Jünger da machen dürfen. Da wissen sie selber nicht, wo sie jetzt einen Raum herkriegen sollen. Und als sie Jesus fragen, sagt er denen, es gibt schon einen. Ihr braucht den Raum gar nicht suchen oder organisieren, sondern ich habe ihn euch schon organisiert. Ihr müsst nur dem Mann nachgehen mit dem Wasserkrug und dann werdet ihr den Raum finden. Die Jünger machen in dieser Aufgabe, dass sie das Fest vorbereiten sollen, die Erfahrung, dass Jesus ihnen das Fest schon vorbereitet hat. Dass er selber mit dabei ist bei den Vorbereitungen. Dass es gar nicht nur auf ihr Tun und Machen ankommt, sondern dass er für sie was vorbereitet hat. Da ist der Eigentümer, der quasi fast schon auf sie wartet, der den Raum schon vorbereitet hat, sogar die Polster schon ausgelegt hat. Es ist alles schon da. Es ist fertig dekoriert. Der Raum ist parat. Sie müssen nur noch hin und ihn finden. Und diese Erfahrung finde ich deshalb so besonders, weil die Jünger in dem Moment genau das erleben, was man am Passafest feiert. Das Passafest ist ja eine Erinnerung an die Befreiung, wo Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat. Und man hat es damals schon immer gefeiert, auch mit dem Bewusstmachen, dass Gott einen auch jetzt im Alltag befreit. Auch damals schon, ja, dass Gott einer ist, der Freiheit schenkt. Und genau das erleben die beiden Jünger jetzt in diesem Moment. Da haben sie diese Aufgabe der Vorbereitung, aber werden von der Last befreit, dass sie alles selber machen müssen, weil Jesus selber schon vorbereitet hat. Weil er schon Vorbereitungen getroffen hat. Sie erleben im Grunde schon vor dem Fest genau das, worum es da eigentlich geht. Ihre Vorbereitung ist gar nicht so sehr, das organisiert zu bekommen. Ihre Vorbereitung ist vielmehr, das erleben zu dürfen, was dieses Fest ihnen aussagt. Und dazu brauchen sie nicht, klar, sie müssen hier und da was organisieren, aber was sie vor allem brauchen, ist, dass sie auf das hören, was Jesus ihnen sagt und dass sie darauf vertrauen, das dann auch zu finden. Die Vorbereitung der Jünger ist weniger strukturieren, organisieren, machen, planen, sondern die Vorbereitung der Jünger ist vor allem Vertrauen. Vertrauen auf das, was Jesus ihnen gesagt hat. Geht es mir in meinem Glauben nicht manchmal auch so, habe ich mir überlegt? Da überlege ich mir doch auch, was muss ich denn alles tun, Und vielleicht frage ich Jesus manchmal auch, was soll ich denn tun in meinem Glauben? Wie kriege ich es organisiert? Was muss ich machen? Gib mir doch eine Liste. Was steht denn auf meiner Liste, dass ich es abhaken kann? Aber Glaube ist vielleicht viel weniger Liste abhaken und machen müssen. Es geht vielleicht beim Glauben, oder es geht sicherlich beim Glauben gar nicht so sehr um das, was ich mache, sondern es geht vor allem um das, was Jesus schon vorbereitet hat. Das zu finden, was er getan hat, das ist das Entscheidende. Dem nachzugehen, das zu hören und dem dann zu vertrauen. Das wünsche ich auch den Täuflingen, denen wir heute zugesprochen haben, und den Segnungskindern, dass die nicht in ihrem Leben nur denken, jetzt muss ich das und das und das und das machen. Als Christ muss man so und so und so sein. Ja, da gibt's Gebote und was man alles halten muss. Sondern ich wünsche den Täuflingen und uns allen, dass wir viel mehr erleben, dass wir vertrauen dürfen, dass Jesus für uns schon das Wichtigste getan hat. Dass wir das hören, so wie es die Jünger damals gehört haben, als er ihnen erzählt hat, da kommt ein Mann mit einem Wasserkrug. Und dann gehen sie los und dann finden sie diesen Mann mit dem Wasserkrug. Und dann entdecken sie auch, jawohl, das ist genau das, was Jesus uns gesagt hat. Weil sie darauf gehört haben, weil sie vorher zugehört haben, was er ihnen angekündigt hat, erkennen sie dann in ihrem Leben, jetzt ist es da, jetzt muss ich diesem Mann folgen, jetzt sind wir an dieser Stelle. Vielleicht nehmen wir das mal mit aus diesem Sonntag heute. Vielleicht hältst du in der kommenden Woche oder auch in den ganzen Sommerferien jetzt mal die Augen für das offen, wo du etwas entdeckst, was für dich wie dieser Wasserkrugträger ist. Etwas, das dir zeigt, jawohl, genau, das ist das, was ich von Jesus schon gehört habe. Und hier entdecke ich es auf einmal in meinem Leben. Ich bin sicher, wenn man aufmerksam durchs Leben geht, dann werden wir ganz oft Dinge erleben, wo wir sagen, wenn wir hingehört haben, wo wir dann erkennen, ja genau, jetzt passiert das, was Jesus uns angekündigt hat, was mir verkündigt worden ist. Muss nicht sonntags von der Kanzel verkündigt worden sein, das kann auch sonst irgendwo dir gesagt worden sein. Aber etwas, das du gehört hast von Christus und das du dann im Leben findest, wie diesen Wasserkrugträger. Ich finde es faszinierend, denn an den Jüngern ist ja in dem Moment, wo sie da losgehen und durch die Straßen ziehen und irgendwann dann diesen Mann mit dem Wasserkrug entdecken, da haben sie Jesus gar nicht direkt an ihrer Seite. Der ist da irgendwo anders, die sind allein unterwegs. Aber sie brauchen ihn in dem Moment auch gar nicht an ihrer Seite, weil sie genau wissen, das, was wir gehört haben, darauf können wir vertrauen und das finden wir jetzt. Jesus leitet sie, ohne direkt bei ihnen zu sein, sondern er leitet sie durch ihr Vertrauen, er leitet sie durch das, dass sie hingehört haben und jetzt finden, was sie gehört haben. Und das ist das, was ich uns wünsche, was ich uns auch ins Leben mitsprechen möchte, weil dann werden wir auch entdecken, was er für uns vorbereitet hat, was er für uns gemacht hat. Vielleicht erlebt ihr das manchmal auch so, dass man im Leben im Rückblick Dinge erkennt, wo man sagt, jawohl, das ist wie für mich vorbereitet gewesen. Meistens entdeckt man es erst, wenn man da drin steckt oder wenn man was durchlebt hat oder durchdenkt, dass Gott Dinge im eigenen Leben vorbereitet hat. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich hierher gekommen bin in die Gemeinde, da hat man mir erst mal in einem ersten Termin bevor ich überhaupt hier angefangen habe, gezeigt, was hier alles so ist, die Räume und so. Und da hat man mir gezeigt, du kommst hierher und da ist ein Gemeindehaus, das ist frisch gebaut, ganz neu gebaut. Und ich musste weder Bauanträge stellen, noch Zuschüsse einsammeln, musste nicht auf der Baustelle helfen. Es war alles schon fertig. Ich durfte einfach kommen und das Gemeindehaus nutzen für die Arbeit hier in der Kirchengemeinde. Da habe ich gedacht, boah, das ist mal eine Vorbereitung. Kommst her, alles vorbereitet, kein Stress, kein Ärger, hat alles jemand anders vor mir organisiert. Bin ich dankbar meinen Vorgängerpfarrern, die das da gemacht haben und auch euch Ehrenamtlichen, aber es war für mich vor allem so ein Erlebnis, ich komme dahin und erlebe, da ist was vorbereitet. Auch von Gott mit vorbereitet. Und ich denke, dass man das im Leben ganz oft entdecken kann. Manche entdecken das in einer Partnerschaft, wo sie sagen, jawohl, das war wie für uns vorbereitet. Oder wir sind füreinander vorbereitet worden. Da hat Gott uns füreinander vorbereitet. Oder in einem Job kann man das auch entdecken und sagen, jawohl, da bin ich wie drauf vorbereitet worden, dass ich diesen Beruf machen kann. Ich habe das, was ich dazu brauche, an Fähigkeiten von Gott geschenkt bekommen. Es hat vielleicht den Anlass dazu gegeben, die Gelegenheit oder was auch immer. Vielleicht auch eine Person, die mich dahin geführt hat, so ähnlich wie der Wasserkrugträger in der Geschichte. Und dann darf man erleben, jawohl, da ist was Jesus für mich vorbereitet hat. So ähnlich wie die Jünger das erleben, als sie in den Saal kommen. Die müssen erst mal gestaunt haben. Da ist dieser Raum, der fertig vorbereitet ist, dekoriert ist. Die Polster liegen da schon. Man muss gar nichts mehr machen. Und so ist im Leben, glaube ich, auch, dass wir Dinge entdecken dürfen, die wie diese Polster sind, wo wir sagen, jawohl, Jesus hat es schon vorbereitet. Er lässt mich gar nicht allein in meiner Vorbereitung. Was auch immer das bei dir ist. Vielleicht ist das Haus, in dem du wohnst, wo du sagst, jawohl, das war wie für mich vorbereitet. Vielleicht ist auch eine schwierige Situation, vielleicht war auch eine Krankheit oder mal ein Schicksalsschlag, was, wo du sagst, ja, auch dafür bin ich vorbereitet worden oder dadurch hat Gott mich auf was vorbereitet. Auch das kann möglich sein. Ich wünsche dir, dass du irgendwo in deinem Leben diese Polster entdeckst, diese Dinge, die für dich vorbereitet sind. Und ich würde einen Tipp geben, um diese Dinge zu entdecken, ist gut, wenn man vorher hinhört und losgeht und dann dem Wasserkrugträger nachgeht. Man wird nämlich auch von Jesus geleitet zu den Dingen, die er für uns vorbereitet hat. Man muss nur dem nachgehen. Einfach vertrauen. Und mehr ist es nicht. Das ist unsere Vorbereitung. Vertrauen. Ein letztes habe ich noch, denn diese Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Und jetzt legt sie noch mal eine Wendung hin, die ganz spannend ist. Jetzt wird es nämlich Abend. Und dann feiern die Jünger zusammen mit Jesus dieses Fest. Da heißt es dann weiter, als die Stunde für das Passahmahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Jesus sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch, ich werde das Passahmahl so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Da spricht Jesus von einem Fest, das erst kommt. Ein Fest, das im Reich Gottes gefeiert wird. Und das mit diesem Abend zu tun hat, mit dieser Passahmahlsfeier. Also dieses Fest, das die Jünger da feiern, an diesem Abend, dieses Passahmahl, ist nicht das Ergebnis von der Vorbereitung, das Ende, wo alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, sondern dieses Fest ist selber auch wieder eine Vorbereitung für das Fest, das wir in der Ewigkeit feiern würden. Das Fest beschreibt Gott in der Bibel ganz oft auch mit einem Essen, mit einem Mahl, dass wir uns das vorstellen können, wie das Reich Gottes ist. Und das bereitet auch er vor. Vielleicht denken wir auch manchmal im Blick auf die Ewigkeit, was muss ich denn alles tun, dass ich da dabei sein darf. Und man bastelt sich innerlich auch solche Listen, an denen man auch ganz schnell mal scheitern kann und denken kann, oh je, reicht's überhaupt oder mache ich genug oder wo habe ich was falsch gemacht. Aber ich glaube, wir brauchen diesen Blick, dass wir sehen, Jesus hat uns dieses Fest vorbereitet. Er ist der, der die Vorbereitung getroffen hat. Und hier sagt er uns, wie er sie trifft, nämlich durch sein Leiden und Auferstehen. Am Passahmahl wird es ganz besonders deutlich für die Jünger, dass in Brot und Wein, wenn die für sein Leib und sein Blut stehen, für das, was er am nächsten Tag erleben wird, dass er am Kreuz sein Leib gebrochen wird und dass er sein Blut vergießen wird, dann ist es die Vorbereitung für das Festmahl im Himmel. Da kommt es nicht auf das an, was wir tun, sondern auf das, was er getan hat. Und die Jünger können das erleben an diesem Abend in drei Dingen, die wir auch entdecken können. Das Vorbereiten Jesu zu diesem Fest in der Ewigkeit ist, dass er sie verbindet. Dass er sie zusammennimmt, dass sie zusammen nochmal dieses Essen feiern, bevor sie dann auch auseinandergehen. Und ich denke, das ist was wir auch erleben können, heute Morgen, ja, was wir hier zusammenkommen, das ist eine Vorbereitung auch für das Fest in der Ewigkeit. Das, was wir hier erleben heute miteinander, ja, das ist auch das Trubelige miteinander und das Bunte und Feierliche miteinander, kann eine Vorbereitung sein für die Ewigkeit. Oder Jesus bereitet vor, indem er heiligt, indem er eben sagt, ich habe das getan, was es braucht, dass ihr vor Gott kommen dürft. Durch sein Leiden und Auferstehen ist genug getan. Das können wir auch erfahren, jedes Mal, wenn wir hier aufs Kreuz blicken, dann dürfen wir uns das bewusst machen. Ja, das war seine Vorbereitung, dass wir zu diesem Fest im Himmelreich Zugang haben. Das, was wir hier vorne sehen, dieses riesige Kreuz, ist sein Vorbereiten, sein Heiligen für uns. Oder noch ein drittes, und das ist vielleicht ganz besonders wichtig, sein Vorbereiten ist, dass er auch davon erzählt, dass wir davon wissen. Genau das, was die Jünger an dem Tag erfahren haben, dass sie zugehört haben auf das, was Jesus ihnen gesagt hat, uns dann gefunden haben, das gilt auf die Ewigkeit auch. Wir dürfen zuhören, wo Gott uns die Ewigkeit verheißt und dann werden wir es auch finden. Wenn wir hinhören und losgehen und den Wasserträger, den Wasserkrugträger in unserem Leben finden, dann kommen wir bei dem Fest in Ewigkeit an. Dann werden wir von ihm dahin geführt werden. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Vorbereitung Jesu annehmen und uns einladen lassen dürfen. Und dann sind alle unsere Feiern, unsere Gottesdienste, die wir hier feiern, sowas wie das Vorglühen für das Fest in der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie gut ihr im Vorglühen seid. Aber man sagt ja, Vorglühen ist so ein bisschen das Fest vor dem eigentlichen Fest. Ja, da bereitet man sich schon ein bisschen vor und trainiert schon mal ein bisschen. Und im Grunde sind unsere Gottesdienste sowas, wenn wir auf dieses Fest der Ewigkeit blicken. Wir dürfen jetzt schon feiern und damit schon ein bisschen vorglühen auf das, was kommt. Im Wissen, dass er alles vorbereitet hat. Amen.